Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 25. August 2011 zum Thema Woran arbeiten Sie gerade? Zu Gast ist Klaus Sommer, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei BioMedZ Life Science. Gastgeberin ist Christine Heiden.
Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Mittag bei Kepler. Sie haben sich wohlweislich die Plätze außerhalb der des Sonnenradius gesucht. Ich hoffe, wir kommen ohne Kollaps durch diesen Mittag. Schön, dass Sie Ihre Mittagspause oder was immer es für Sie ist, Ihre Mittagszeit bei und mit uns verbringen wollen. Zum Mittag bei Kepler, ein Format, das wir jetzt seit März 2011 haben und das dankenswerterweise von VKB Private Banking sehr großzügig unterstützt wird. Wir haben heute einen Gast, den wir fragen wollen, woran er denn gerade arbeitet, und er sitzt neben mir. Es ist Dr. Klaus Sommer. Herzlich willkommen bei uns.
Grüß Gott.
Herr Dr. Sommer, Sie haben eine interessante Berufskombination. Sie sind Zoologe, das heißt, mit Tieren hat das zu tun.
Genau.
Sie sind Toxikologe, das hat zu tun mit...
Die Toxikologie ist die Lehre von den giftigen Substanzen und Giftwirkungen.
Okay.
Also giftige Substanzwirkungen.
Aber Sie sind nicht mit der Vergiftung von Tieren beschäftigt, sondern ganz im Gegenteil. Sie sind damit beschäftigt in der Firma BioMedZ Life Science. Das ist eine unabhängige Forschungseinrichtung in Oberösterreich.
So ist es.
Sich mit Alternativen zu Tierversuchen zu beschäftigen, ganz grob gesagt. Und woran Sie da genau arbeiten, das werden Sie uns jetzt erzählen.
Mhm, so ist es.
Bitte.
Ich bedanke mich für die Einleitung und bedanke mich an die Organisatorinnen, dass ich auch heute hier sein darf. Und vor allem bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie alle hier sind und nicht im städtischen Schwimmbad, was ja legitim wäre bei diesen Temperaturen. Aber wir haben alle gemeinsam hier einen Vorteil im Sinne des Themas, wir können keinen Sonnenbrand kriegen. Gut, woran arbeite ich gerade? Ich arbeite an einem Forschungsprojekt, wo es um die Entwicklung von In-vitro-Zellkulturmodellen geht zur Identifizierung von krebserregenden Substanzen. Was das bedeutet, möchte ich Ihnen in den nächsten 20 bis 25 Minuten erklären. Zu Beginn möchte ich eine kurze Einführung über die Grundlagen der Krebsentstehung geben, weil ich glaube, dass das wichtig ist, um den Sachverhalt dann auch gut zu verstehen. Dann ein existierendes Schema zur Substanzprüfung Ihnen vorstellen, so wie es heutzutage gemacht wird. Dann überleiten zu meinem Forschungsprojekt und zum Schluss dann meine Firma vorstellen und noch einige Worte zu meiner Person verlieren. Beginnen wir mit der Krebsentstehung. Was ist Krebs grundsätzlich? Eine saloppe Definition wäre, dass sich an einer Stelle mehr Zellen befinden, als es vorgesehen ist. Eine wissenschaftlichere Definition wäre ein monoklonales Wachstum von einer entarteten Zelle. Monoklonal bedeutet eben ausgehend von einer geschädigten Zelle. Krebs betrifft durchschnittlich jede dritte Person, ist aber im Wesentlichen eine Alterskrankheit. Das Durchschnittsalter liegt bei 70 Jahren. Zu 60% können Krebserkrankungen geheilt werden. Krebs ist auch schon sehr lange bekannt. Es konnten Tumore in Mumien gefunden werden und betrifft nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Die Ursache von Krebserkrankungen sind Mutationen. Mutationen in ganz bestimmten Genen, in Bereichen unserer Erbinformation, die für die Regulation der Zellteilung verantwortlich ist. Nehmen wir als Beispiel unsere Haut. Unsere Haut teilt sich oder erneuert sich alle 3 bis 4 Wochen. Und die Zellen, die nach oben hin abschuppen, weil sie gestorben sind, müssen von unten nachproduziert werden. Und dieser Prozess ist ganz genau reguliert. Eine Zelle muss, bevor sie sich teilen kann, einen Zellzyklus durchlaufen. Und vor jeder Teilung wird bei gesunden Zellen die DNA, die unsere Erbinformation überprüft, ob sie auch wirklich in Ordnung ist. Wenn das der Fall ist, dann kann sich die Zelle teilen. Wenn die Zelle aber feststellt, dass die DNA einen Schaden hat, dann wird sie angehalten im Zellzyklus. durch ein ganz bestimmtes Gen, welches hier mit P53 benannt ist. Und dann wird der Schaden repariert. Wenn der Schaden allerdings zu groß ist, dann wird die Zelle eliminiert. Sie stirbt. Bei Krebszellen funktioniert dieser Mechanismus nicht. Die Zelle kann nicht angehalten werden, die DNA kann nicht überprüft werden und die Zellen teilen sich mit diesem Schaden. Ein weiteres Gen spielt hier eine große Rolle, das sogenannte RAS-Gen. Das RAS-Gen ist bei 30% aller Tumorerkrankungen mutiert und signalisiert dann den Zellen permanentes Wachstum. Dieses P53-Gen, das ich vorher angesprochen habe, ist bei der Hälfte aller Krebserkrankungen geschädigt. Was sind Mutationen und wodurch können sie kommen? Ein Mechanismus, wodurch Mutationen entstehen, ist die Vererbung. Mutationen können vererbt werden, das ist bei ca. 2% der Krebserkrankungen der Fall. Ein klassisches Beispiel ist der familiäre Brustkrebs zum Beispiel oder der Darmkrebs. Alle anderen Ursachen sind externe Ursachen. Ich möchte hier die schon angesprochene Sonnenstrahlung erwähnen. Dann zum Beispiel Viruserkrankungen, wenn wir an den Gebärmutterhalskrebs denken. Oder auch der Einfluss von Chemikalien spielt hier eine große Rolle. Chemikalien sind im Zigarettenrauch vorhanden. Chemikalien können alles Mögliche sein, kann Plastik sein, können Lösungsmittel sein, Giftstoffe aller Art. Und diese Chemikalien verursachen DNA-Addukte. Das bedeutet, dass sich bestimmte Teile dieser Chemikalien an die DNA-Bausteine anheften und so zu Mutationen führen. Und die Zelle kann selbst auch Mutationen produzieren, nämlich im Zuge der Verdopplung der Erbinformation. Die Erbinformation muss verdoppelt werden, bevor sich eine Zelle teilen kann. Und bei diesem Einbau, bei dieser Verdopplung der DNA entstehen auch Mutationen. Wie funktioniert die Krebsentstehung? Wir unterscheiden einmal grundsätzlich drei Phasen. Es gibt eine Initiationsphase, eine Promotionsphase und eine Progressionsphase. Und die eskalierende Phase wäre dann noch die Metastasierung. Bei der Initiationsphase passiert ein ursprünglicher initialer Schaden einer einzigen Zelle, eine erste initiierende Mutation. Das ist ein irreversibler Prozess. Eine Zelle, die einmal mutiert ist, ist mutiert. Und ein kurzer Prozess. Das ist aber weiters kein Problem. Diese Zellen kommunizieren miteinander und die Nachbarzellen halten diese eine Zelle in Schach. Das Problem ist dann die Promotion. Die Promotion ist die Reifungsphase sozusagen, wodurch äußere Einflüsse diese eine initiierte Zelle selektiv zum Wachstum angeregt wird. Der Prozess kann sehr langwierig sein, kann mehrere Jahrzehnte dauern und hier spielen sogenannte Lifestyle-Faktoren eine große Rolle, also wie man seine äußere Einflüsse, die das Leben beeinflussen, wie zum Beispiel die Ernährung oder der Hormonstatus, auch Entzündungen spielen hier eine Rolle, oder Substanzen, die eben nicht direkt die DNA angreifen, sondern promovierende Eigenschaften haben. Dieser Prozess ist allerdings reversibel. Die nächste Phase wäre dann die Progressionsphase. Hier kommt es zum Übergang von den gutartigen Tumoren zu den bösartigen Tumoren. Man spricht auch davon, dass der Tumor invasiv wird. Es kommt zu einer Akkumulation von Mutationen. Mutationen häufen sich an und diese Tumore zeigen auch Resistenzen bei der Therapie. Invasiv, was bedeutet das? Ich nehme wieder als Beispiel unsere Haut. Sie sehen hier in der Abbildung eine gelbe Grenzschichte. Wir haben oben die Epidermis, die ist nach unten hin durch eine sogenannte Basallamina begrenzt vom darunterliegenden Gewebe, Bindegewebe, Fettgewebe, Muskulatur. Der gutartige Tumor bleibt oberhalb dieser Basallamina und kann in diesem Stadium auch entfernt werden und bereitet weiters keine Probleme. Invasivität bedeutet dann, dass der Tumor diese Lamina durchbricht und somit ins Gewebe eindringt und in weiterer Folge auch Blutgefäße anzapft, um sich ernähren zu können, um Wachstumsfaktoren an sich heranzulocken. Und da gibt es dann eben auch die Möglichkeit, dass einzelne Krebszellen über das Blutgefäßsystem im Körper verteilt werden und dann in anderen Organen Tochtergeschwülste wachsen. Man spricht dann von der Metastasierung. Nachdem wir nun alle Experten in Krebsentstehung sind, möchte ich das existierende Schema zur Identifizierung krebserregender Substanzen kurz erläutern. Es ist ein Zwei-Schritt-System, abhängig von der Produktionsmenge von Chemikalien und von Substanzen. Zum Nachweis dieser ersten initiierenden Eigenschaften von Substanzen gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene In-vitro-Tests, wie zum Beispiel den Bakterienmutationstest oder den Nachweis dieser DNA-Addukte durch die Chemikalien. Man kann auch DNA-Strangbrüche nachweisen. Und es gibt auch Tests mit genetisch veränderten Versuchstieren. Ein weiterer Test ist der Zelltransformations-Assay, den ich dann im Anschluss erklären möchte. Das ist ein Test, wo man promovierende Eigenschaften von Substanzen untersuchen kann mit Nagetierzellen. Und der zweite Schritt wäre dann ab einer Produktionsmenge von über 1000 Tonnen pro Jahr ein gesetzlich vorgeschriebener Tierversuch an Nagetieren, der sogenannte Zweijahres-Bio-Assay. Und nachdem es in Lebewesen passiert, dieser Test, kann man damit die gesamte Phase der Krebsentstehung simulieren. Schauen wir uns nun diesen Zelltransformations-Assay mit den Nagetierzellen an. Wie funktioniert das? Es werden Nagetierzellen isoliert und dann künstlich im Labor in Kulturschalen, so wie es hier oben in lila dargestellt ist, ausgesät. Die Zellen teilen sich dann. Der Experimentator muss künstlich eine erste initiierende Mutation einbringen und dann wird eben die zu testende Substanz appliziert und gewartet. Es wird zwischen 8 und 11 Tage dauert dieser Test, bis sich dann sogenannte transformierte Klone bilden. Man spricht auch von der Fokusformation. Das sind hier diese dunkel gefärbten Punkte, die man hier sieht. Transformation bezeichnet man den Übergang von gesunden Zellen zu Krebszellen.
Welche Substanz kann das zum Beispiel sein, die da aufgebracht wird oder eingebracht wird?
Alles Mögliche. Alles, was Sie sich vorstellen können. Jede Substanz, die produziert wird, muss getestet werden. Und jegliche Chemikalie. Mhm. Putzmittel zum Beispiel. Mhm. Ja. Dieser Test hat natürlich Nachteile. Es handelt sich um einen Test, der unter unnatürlichen Konditionen durchgeführt wird. Es handelt sich um Nagetierzellen und nicht um menschliche Zellen. Wir sind aber Menschen, wir testen ja, damit wir wissen, wie gefährlich eine Substanz für uns ist. Wir arbeiten aber mit Nagetierzellen. Es ist kein fertig differenziertes Gewebe, kein ausgebildetes Gewebe, sondern wir arbeiten hier mit Einzelzellen. Man muss diesen Test vorbehandeln, also man muss diese erste Mutation setzen. Und es ist eine sehr kurze Analyse von 8 bis 11 Tagen, die es nicht schafft, den gesamten Prozess der Krebsentstehung zu erfassen. Und den Test gibt es mittlerweile seit gut 20 Jahren und bisher wurde er nur positiv auf 7 Substanzen getestet. Und das ist natürlich nicht sehr viel und nicht sehr befriedigend. Als nächstes dieser 2-Jahres-Bio-Assay an den Nagetieren, von dem ich gesprochen habe. Dieser Test wird auch als Lebenszeit-Kanzerogenitätstest bezeichnet, weil er die Tiere über ihr ganzes Leben begleitet. Bei Ratten dauert dieser Test 2 Jahre, bei Mäusen 18 Monate. Und der ist eben ab einer Jahresproduktionsmenge von 1000 Tonnen von einer Chemikalie verpflichtend, dass er durchgeführt werden muss. Er ist gesetzlich vorgeschrieben. Er dauert sehr lange, er dauert 2 bis 4 Jahre, um nur eine Substanz zu testen, kostet ungefähr 1 Million Euro. Und verbraucht zwischen 400 und 600 Nagetiere pro Substanz. Den Tieren wird täglich die Substanz verabreicht, meistens beigemengt in der Nahrung. Und täglich werden die Tiere auf die aufgenommene Nahrungsmenge untersucht. Das Gewicht wird kontrolliert und am Ende der Versuchsdauer werden die Tiere dann getötet. Und sämtliche Organe, sämtliche Gewebe und auch sämtliche Tumoren werden histopathologisch untersucht. Zum Schluss wird dann Statistik gemacht. Es wird analysiert, ob die Tumore bösartig sind, gutartig sind, ob sie organspezifisch wachsen und so weiter. Und aus diesen Befunden versucht man natürlich dann eine Risikobewertung für uns Menschen abzuleiten. Diese Situation ist nicht sehr befriedigend und daher haben wir eine Projektidee entwickelt, um eine befriedigende Situation zur Substanztestung herbeizuführen. Und möchte nun mein Forschungsprojekt darlegen. Ziel dieses Forschungsprojektes ist es jetzt die Entwicklung eines Langzeit-Transformations-Assays. Also die Transformations-Assay habe ich schon erklärt. Wir wollen diesen Test jetzt ausweiten. Und wir verwenden dazu menschliche Bronchialzellen. Wie kommen wir zu diesen Zellen? Wir arbeiten da mit unserem Projektpartner aus der Schweiz zusammen, mit der Firma Epidelix. Die dort sind imstande, aus Operationsmaterial diese Bronchialzellen zu gewinnen. Die werden dann künstlich in der Zellkultur ausgesät, vermehrt, und nach einer Entwicklungsdauer von ungefähr 40 Tagen ist wieder ein vollständig etabliertes Bronchialzellsystem vorhanden, welches dann zur Substanztestung verwendet werden kann. Die Substanzen werden auf diese Bronchialzellen aufgebracht und dann kann man diese analysieren. Der Name dieses Zellsystems heißt Mucil-R, das ist ein Produktname. Die positiven Eigenschaften dieses Testsystems sind nun, dass es sich um ein humanes, um ein menschliches Bronchialgewebe handelt und dass es sich um ein fertig ausgebildetes Gewebe handelt. Also diese Zellen befinden sich in einem homöostatischen Zustand. Es gibt sehr wenig Zellteilungen. Es ist ganz ähnlich wie im natürlichen Bronchialepithel in unserem Körper. Zellen produzieren auch Schleim und produzieren auch Flimmerhärchen, die einen gerichteten Zilienschlag zeigen, genauso wie es bei uns eben auch in den Bronchien üblich ist, um eben eingeatmete Fremdpartikel nach oben zu flimmern und dann aushusten zu können. Zusätzlich eine sehr besondere Eigenheit dieses Zellkultursystems ist, dass es sehr lange lebensfähig ist. Diese Zellen können in der Zellkultur mindestens ein Jahr lang überleben und das ist was ganz was Besonderes. Somit eignet sich der Test natürlich für Kurzzeit und natürlich eben auch für Langzeitexperimente und ist vergleichsweise günstig und wenig zeitintensiv. Zum Projektplan. Unser Geldgeber ist eine Firma aus England, British American Tobacco, eine Zigarettenproduktionsfirma, die großes Interesse daran hat, auch die Mechanismen der Krebsentstehung zu studieren. Die Laufzeit beläuft sich auf 3x14 Monate, wobei der Start der ersten Projektphase im Oktober letzten Jahres war. Die erste Projektphase endet kommenden Dezember. Dann werden die bis dahin erlangten Ergebnisse präsentiert und dann wird die Entscheidung gefällt, ob der Geldgeber auch für die Projektphase 2 und 3 Geld zur Verfügung stellt. Also eine kleine Herausforderung. Wie gesagt, unser Ziel ist es, einen Langzeit-Transformations-Assay zu kreieren. Hier sieht man eine Zeitachse, ganz unten den klassischen Transformations-Assay, der eben nach 8 bis 11 Tagen endet, mit dieser Bildung dieser kleinen transformierten Klone. Wir wollen den Test ausweiten auf 4 Wochen und versuchen innerhalb dieser 4 Wochen den gesamten Prozess der Krebsentstehung nachzustellen. Diese 3 Phasen der Krebsentstehung spiegeln sich auch in den 3 Projektphasen wieder und diese 3 Phasen möchte ich jetzt kurz erläutern. Die Projektphase 1 ist der Charakterisierung dieses Zellsystems gewidmet. Hier soll herausgefunden werden, ob sich Mucil-R, also diese Bronchialepithelien, auch wirklich eignet für einen Langzeittransformationsassay. Dazu müssen einige entscheidende Fragen beantwortet werden, nämlich zum Beispiel, ob wir Substanzdosen finden können, die minimal toxisch sind. Das bedeutet, dass die Zellen diese Dosen auch über diesen langen Zeitraum aushalten. Dann, ob wir diese Zellen auch zur Teilbarkeit zwingen können, ob regeneratives Wachstum induziert werden kann. Wie wir ja schon gehört haben, ist Zellteilung eine Voraussetzung für Krebsentstehung und daher ist auch das wichtig zu wissen. Eine weitere Frage ist, ob wir diese Effekte, diese Substanzeffekte auf unsere Erbinformation, auf die DNA auch direkt oder indirekt nachweisen können und ob wir dann letztlich die krebsartigen Veränderungen der Zellen auch molekularbiologisch bestimmen können. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden, wie gesagt, im Dezember British American Tobacco vorgetragen und wenn diese Fragen positiv beantwortet werden können, dann stehen die Chancen sehr gut, auch für die nächsten Projektphasen finanziert zu werden. Hier ein paar Eindrücke über erste Ergebnisse. Ich gehe da nicht im Detail drauf ein. Die Untersuchungen laufen ja schon seit Oktober. Die erste Frage, die beantwortet wurde oder die bearbeitet wurde, war, ob die Zellen diese Langzeitbehandlung auch überleben können. Ja, sie können das. Das, was wir hier sehen, sind Vitalitätstests, wo die Gesundheit der Zellen quasi überprüft wird. Und man sieht nur ganz am Ende der Behandlung, nach 28 Tagen, so lange dauern bei uns jetzt die Experimente, kommt es bei bestimmten Konzentrationen zu toxischen Effekten. Das heißt, Hier müssen die Dosierungen eventuell noch optimiert werden, aber wir haben schon Konzentrationen gefunden, die die Zellen sehr gut über lange Zeit aushalten. Die zweite Frage war dann, ob wir die Zellen auch zur Teilung bringen können. Ja, auch das ist möglich. Dazu verwunden wir die Zellen. Wir setzen einen gezielten Luftstoß und zerstören einen Teil des Epithels. Und dann setzt regeneratives Wachstum ein. Das sieht man in der mittleren und in der rechten Abbildung sehr schön, wie die Wunden über die Zeit kleiner werden. Dieser Zeitverlauf beträgt hier 48 Stunden, bis die Wunden wieder geschlossen sind. Und in rot gefärbt sieht man eine Fluoreszenzfärbung von Proteinen, die eben in den Zellen ganz stark vorhanden sind, wenn regeneratives Wachstum einsetzt. Also das ist möglich. Die nächste Frage war, ob wir die Effekte auf die DNA auch nachweisen können. Das können wir indirekt, nicht direkt. Wir können ein Protein nachweisen, das, wenn die DNA geschädigt ist, in den Zellen ganz stark produziert wird. Der direkte Nachweis, auch dazu gibt es molekularbiologische Methoden, ist bis jetzt noch nicht gelungen. Das ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Und wir hoffen natürlich, dass das bald gelingt, auch hier diese direkten Effekte auf die DNA nachzuweisen. So viel zu den Ergebnissen bisher. Mehr möchte ich da gar nicht dazu sagen. Wenn es dann weitergeht in die Projektphase 2, dann steht diese zweite Phase unter dem Motto der Etablierung dieses Langzeittransformationsessays. Hier soll eben der Test ausgedehnt werden auf 4 Wochen. Und da geht es eben hauptsächlich darum, diese krebsartigen Veränderungen in diesem Testsystem äußerlich, also morphologisch auch darzustellen, ob wir es schaffen, wirklich diesen Transformationsessay durchzuführen. Und diese krebsartigen Veränderungen sollen dann natürlich auch molekularbiologisch nachgewiesen werden können. Das wäre das Ziel der zweiten Projektphase. In der dritten Projektphase oder die dritte Projektphase steht unter dem Motto der Anwendbarkeit des Testsystems. Hier müssen, wenn transformierte Klone zu finden sind, diese isoliert werden und auch weiter untersucht und charakterisiert werden. Das wäre dann die Progressionsphase der Krebsentstehung, also die letzte Phase. Und dann muss natürlich das Testsystem mit unbekannten Substanzen getestet werden. Bisher arbeiten wir mit Substanzen, wo die Mechanismen bekannt sind. Und unser Ziel wäre natürlich auch, therapeutische Substanzen zu testen, also quasi Mittel, die Krebserkrankungen heilen oder zumindest teilweise heilen können. Gut. Unsere Vision wäre eine gesetzliche Anerkennung dieses Testsystems. Hier ist eine Timeline aufgezeichnet, wie das vonstatten geht. Wir befinden uns ganz rechts in der Forschungs- und Entwicklungsphase, die bis zu 5 Jahren statistisch gesehen jetzt dauert. Unser Projekt ist eben 3 mal 14 Monate. Dann käme eine Prävalidierungsphase mit Partnerlaboren, denen wir das Testsystem zur Verfügung stellen und die dann mit Blindproben das Testsystem testen. Dann käme eine Validierungsphase, die in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission schon durchgeführt werden sollte. Da gibt es die ECFAM, das European Center for Validation of Alternative Methods, mit Sitz in Ispra, am Lago Maggiore ist das. In Zusammenarbeit mit dieser europäischen Behörde würde dann diese Validierungsstudie durchgeführt werden. Und wenn die ECFAM dann Ja zu diesem Testsystem sagt, dann kann man das Testsystem bei der OECD einreichen. Wenn man zusammenzählt, im Worst Case dauert es 15 Jahre. Aber gut, man muss einmal von vorne beginnen. Somit bin ich mit den Ausführungen von meinem Projekt fertig und möchte noch kurz ein paar Worte zu meiner Firma sagen. Die Biomed Z Life Science GmbH wurde im Jänner 2009 gegründet, ist noch ein sehr junges Unternehmen. Wir sind eine außeruniversitäre, gemeinnützige Non-Profit-Forschungseinrichtung. Wir haben 4 Eigentümer, die Vereine Z, Zentrum für Ersatzmethoden für Tierversuche, das Mikrochirurgische Ausbildungszentrum, dann die Upper Austrian Research und das AKH. Basisfinanziert sind wir vom Land Oberösterreich. Zusätzliche Geldmittel bekommen wir durch Projekte wie das eben vorgestellte, durch Kooperationen und aber auch durch Dienstleistungen. Wir haben 2 Geschäftsbereiche, das Mikrochirurgische Ausbildungszentrum und das Z Life Science Laboratorium, dem ich angehöre. Und unser gemeinsames Ziel ist die Forschung und die Lehre zum Nutzen der Menschen und der Tiere. Das Z Life Science Laboratorium besteht aus 4 Wissenschaftlern. Unser Leiter ist der Herr Dr. Klaus Schröder. Dann mein Kollege Dr. Reza Lornea-Schäfer, der an der Entwicklung eines künstlichen Darmmodells arbeitet. Dann seine Frau, die Frau Dr. Christine Schäfer, die an der Entwicklung eines künstlichen Lebermodells arbeitet. Und ich eben. Gut, ganz kurz zu meiner Person. Ich habe Zoologie mit dem Schwerpunkt Molekularbiologie in Wien studiert, von 1994 bis 2000. Von 2000 bis 2004 war ich habe ich mein Doktorstudium am Institut für Krebsforschung der Medizinischen Universität in Wien gemacht. Parallel dazu das Masterstudium für Toxikologie. Und zwischen den Jahren 2004 und 2008 war ich Universitätsassistent am Institut für Biophysik. Und seit 2009 arbeite ich als Wissenschaftler bei der BioMedZ Life Science GmbH, wo ich im Wesentlichen 2 Aufgaben habe, nämlich die Durchführung meines Projektes, das ich Ihnen gerade vorgestellt habe, und die Lehre. Ich halte eine Vorlesung und eine Übung über das Fach Molekulare Testsysteme an der Fachhochschule für Medizintechnik. Und das letzte Statement, unsere Firma betreibt wissenschaftlichen Tierschutz nach den Prinzipien der 3 R's. Diese 3 R's wurden 1959 von den britischen Wissenschaftlern Russell und Birch definiert. Das erste R steht für Refinement, also die Verbesserung von Tierversuchstechniken, die Reduction, die Reduzierung von Tierversuchen, und das Replacement, der völlige Ersatz von Tierversuchen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin natürlich offen für Fragen.
Danke vielmals, Herr Dr. Sommer. So. 25 Minuten zu einem sehr komplexen Thema, aber ich glaube, Sie haben es ganz gut geschafft, uns so die groben Linien zu zeigen, worum es da geht. Wir haben jetzt noch kurz vor der Suppe Zeit für ein paar Fragen. Wie immer, sich bitte mit Handzeichen zu melden. Vielleicht fange ich mit einer an. Sie haben jetzt am Schluss ja das noch einmal gesagt, worum es da geht. Es geht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch um die Verbesserung der Forschungsergebnisse. Also wenn man diese krebserregenden Substanzen testet, ist man im Tierversuch immer in einem anderen Zellsystem, wenn ich das so etwas salopp formuliere. Genau. Und Sie versuchen jetzt mit menschlichen Zellen zu arbeiten. Um wie viel besser sollen die Forschungsergebnisse dadurch werden, wenn man mit Originalsubstanzen arbeitet?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Einerseits stellt ein Tierversuch einen Gesamtorganismus dar und letztlich sind ja auch wir ein Gesamtorganismus. Ratten sind Vertebraten, wir sind Vertebraten und somit ist ein gesamter Organismus natürlich nicht schlecht, wenn man den untersuchen kann. Allerdings, eine Ratte ist kein Mensch. Menschliche Zellen stammen von uns. Und die Mechanismen, vor allem die Mechanismen, die hinter der Krebsentstehung liegen, können in einem menschlichen System besser gezeigt werden. Es ist eine Tatsache, dass es Tierversuche gibt und schon lange gegeben hat. Auf diese Ergebnisse und Befunde bauen wir auch auf und diese Resultate, die durch Zellkulturmodelle erhalten werden, müssen und werden natürlich mit den Ergebnissen aus den schon gemachten Tierversuchen abgeglichen und verglichen. Aber es ist natürlich richtig, wenn man Ergebnisse aus Zellkulturen generiert, dann muss man eine eigene Skalierung sozusagen entwickeln und auch definieren, was es bedeutet, wenn ich jetzt hier ein bestimmtes Ergebnis bekomme.
Weil ich sozusagen nur isoliert diese Zelle habe und nicht den Gesamtorganismus.
Das ist richtig, genau. Wobei ich eben das Besondere an diesem Zellsystem, mit dem wir arbeiten, ist schon, dass wir in der Zellkultur eben eine gewebsartige Struktur zur Verfügung haben. Diese Zellen reflektieren ein ähnliches Gewebe, wie es in uns tatsächlich...
Also es gibt eine Interaktion sozusagen im Gewebe.
Es gibt eine Interaktion, die Zellen kommunizieren miteinander. Wenn Sie sich erinnern an die Abbildung, wo die Wunden gesetzt werden und wo regeneratives Wachstum einsetzt, wenn die Zellen nicht miteinander kommunizieren würden, dann würde das Signal niemals an die Randzellen kommen, jetzt in die Mitte zu wandern und sich dann zum Beispiel wieder zu teilen. Und wenn man das über längere Zeit in Kultur beobachtet, dann entwickeln sich wieder genau das intakte, also diese intakten Zellen, wo Schleim produziert wird, wo wieder diese Zilien vorhanden sind.
Mhm. Wo sind in Ihrem Forschungsprojekt die großen Hürden? Also wo kiffeln Sie jetzt als Forscher auch am meisten?
Es sind Kinderkrankheiten, richtige Anfangsschwierigkeiten. Wie gesagt, in der ersten Phase geht es darum zu zeigen, ob das System auch wirklich anwendbar ist. Und es sind ganz am Anfang sind es technische Probleme, man muss sich erst vertraut machen und alles quasi neu erfinden, wie man an die Sache herangeht. Und gerade dieses Thema der Zellteilung oder nicht ist ein sehr schwieriges Thema. Im klassischen Transformations-Essay haben wir Einzelzellen, die haben die Tendenz, sich permanent zu teilen. Und diese Teilung ist ja auch eine Voraussetzung, um diese Krebsentstehung zu simulieren. Unsere Zellen tun das nicht. Und es ist sehr schwierig, diese Zellen für diese Teilung anzuregen, zum Beispiel. Und ein großes Problem ist auch, dass man die richtigen Dosierungen findet am Anfang, dass man die Zellen nicht gleich umbringt.
Okay. Das kann man sich das jetzt vorstellen? Sie arbeiten damit mit British American Tobacco. Ich nehme an, da geht es um Rauch, oder?
Ganz genau.
Also Substanzen, die sich in Zigaretten oder im Rauch. Und viele was sagen Sie mir eine Substanz, die Sie jetzt auf diese Zelle da aufbringen? Was ist das zum Beispiel?
Also ich arbeite mit einer Substanz, die heißt abgekürzt MNNG. Das ist eine bekannte Substanz, die aber im Rauch nicht enthalten ist. Auch British American Tobacco arbeitet mit diesem Zellsystem und die exponieren diese Bronchialepithelien zum Beispiel mit Zigarettenrauch. Die haben Automaten, die den Sog an der Zigarette simulieren. Okay. Und der Rauch wird direkt auf diese Epithelien zum Beispiel geblasen. Mhm. Oder es werden aus dem Zigarettenfilter die Rückstände herausisoliert und auch diese Rückstände dann auf das Epithel aufgetragen. Mhm. Und Ziel wäre es, auch in der Endphase des Projektes mit diesen isolierten Partikeln auch diesen Transformations-Essay auszuprobieren.
Jetzt sind Sie im Gesamten, kann ich mir vorstellen, ja eine zuzig kleine Forschungseinrichtung, oder? Von dem, was so... Wo kann die Stärke einer solchen Einrichtung sein? Oder was können Sie, oder was entwickeln Sie, was vielleicht große oder andere nicht oder noch nicht können?
Wir sind individuell und frei. Wir können machen, was wir wollen. Wir sind zu viert. Wir besprechen, was Sinn macht und handeln dann danach. Mhm. Und wir haben keine Auflagen von oben sozusagen. Mhm.
Was ist als Forscher für Sie persönlich so ein Ziel? Ich denke, wenn man Zoologe ist, ich stelle mir das halt so sehr naiv vor, hat man ja ein gewisses Naheverhältnis zu Tieren, oder? Es ist ja nicht so nüchtern, wie Sie das erzählen, die werden dann getötet und dann schaut man sich das an und so. Das ist ja alles der nüchterne Forscherblick. Ja. Was haben Sie für eine Idee oder spielt da auch eine persönliche Haltung zum Thema Tiere eine Rolle, dass Sie sich hier engagieren?
Das ist eine persönliche Haltung zum Thema Tiere und auch ein latent ausgeprägtes Helfersyndrom. Es macht Freude, an etwas zu arbeiten, was der Gesundheit auch der Menschen dienlich ist. Ich habe bei meiner Doktorarbeit selber Tierversuche durchgeführt und war dann sehr froh, wie ich die Biomed Z in Linz kennengelernt habe, weil sich dort alle meine Interessen vereinen lassen. Ich arbeite zum Wohle der Tiere als Zoologe. Und ich arbeite in einem Krebsforschungsbereich, ich mache In-vitro-Toxikologie, also alles Dinge, die mich während meiner Ausbildung begleitet haben. Mhm. Und das Ziel ist schon, etwas zu entwickeln, das hilft.
Mhm. Schön. Bitte, darf ich Sie ums Mikro? Moment, hinter Ihnen.
Schlägt sich Ihre Forschungstätigkeit in Patenten nieder? Haben Sie schon patentierungsfähige Ergebnisse?
Nein, haben wir nicht. Dazu reicht die Zeit noch nicht aus. Wie gesagt, wir haben 2009 begonnen. Aber natürlich sind Patentierungen nicht unbedingt ein Ziel, aber wenn ein Produkt zur Patentierungsreife gebracht wird, dann ist auch Patentierung ein Thema natürlich.
Mhm. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite zum Thema unseres Referenten? Wir haben ja da eine leider nur sehr kurze Einheit bei diesem hochinteressanten Thema. Vielleicht noch eine letzte Frage von mir, wenn man diese Form von Forschung und die Tierversuchsforschung quantitativ nebeneinander stellt, wie viel wird noch über Tierversuche gemacht und wie viel schon über solche Zellkulturen?
Zahl kann ich Ihnen da jetzt keine nennen, obwohl es wahrscheinlich gibt. Es ist ein bisschen ein Idealismusproblem, würde ich einmal sagen. Es gibt sehr viele Institutionen, die nach wie vor sehr viele Tierversuche durchführen. in der Grundlagenforschung natürlich, aber es gibt auch eine sehr große Interessensgemeinschaft in In-vitro-Methoden und seit ich bei BioMedZ bin, habe ich da auch einen Einblick bekommen. Und es gibt große Vereinigungen, auch Industrievereinigungen, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Aber wir sind auch bemüht, diese Thematik zum Beispiel an Schulen zu bringen. Wir arbeiten hier mit einem Verein zum Tierschutz in Wien zusammen und versuchen dieses Thema auch den jungen Leuten in der Schule schon nahe zu bringen, weil ja schließlich jeder Mensch darauf aufmerksam gemacht werden soll.
Also das heißt, die Bewusstseinsschulung. Auch noch etwas Öffentlichkeit für Ihr Thema.
Jegliche Öffentlichkeit ist gut.
Wunderbar. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Ehe wir noch jetzt zum Abschluss kommen, was zu essen gibt, möchte ich Sie gerne noch auf unsere nächsten Veranstaltungen hier im Kepler-Salon hinweisen. Am kommenden Montag, 29. August, 19.30 Uhr, geht es um das Thema Kindersegen, Religiosität und Fertilität in Europa. Also wie hängt das zusammen? Unser Gast wird sein Caroline Berghammer, Soziologin und Demografin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Und die nächste Zum-Mittag-Veranstaltung gibt es in 2 Wochen, am 8.9., wieder 12.30 Uhr. Da werden wir den Mechatroniker und Wirtschaftsinformatiker Andreas Tander fragen, woran arbeiten Sie gerade. Und jetzt, Herr Sommer, Sie haben so wirklich einen passenden Namen für heute, gell? Aber Sie haben sich Nomen keine kühle Suppe ausgesucht, sondern Sie haben sich ausgesucht?
Eine französische Zwiebelsuppe. Mahlzeit.
Und jetzt müssen Sie uns noch kurz sagen, warum französische Zwiebelsuppe?
Ich mag keine Suppen und französische Zwiebelsuppe mag ich am ehesten.
Eine sehr nüchterne Erklärung. Und die muss man wahrscheinlich auch nicht mit Tieren teilen, weil in dem Land französische Zwiebelsuppe frisst keiner.
Gell? Weiß ich nicht.
Also ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und einen angenehmen Tag. Dankeschön.
Danke auch.